du mit deinem Hund kleinschrittig üben sollst, dass er sich selbst, ich möchte hier nochmal das Wort selbst regulieren kann, finde ich super wichtig. Verwechsel es bitte nicht mit Fremdregulation. Hemmen hat nichts miteinander zu tun. Das sollte man echt unbedingt unterscheiden. Und ja, du sollst das trainieren. Ich finde es hochgradig wichtig und ich finde es umgekehrt, wenn man es nicht trainiert und einfach sagt, ja, meiner kann das nicht, das ist so ein Hippelkopf, finde ich das auch problematisch. Das stimmt. Aber zwischen heiß und kalt gibt es ganz, ganz viel. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Diese Woche spreche ich über das Thema Impulskontrolle und ja, es wird mal wieder eine längere Folge. Du kannst also getrost dein komplettes Haus putzen, du hast genug Zeit, dass dein Hund lange schläft und genug Zeit für die Einschlafbegleitung. Ich glaube, das waren so die meistgenannten Dinge, wo mein Podcast gehört wird und wo eben auch so latent Beschwerden kamen, dass es in letzter Zeit zu kurz ist. Ich war ja noch nicht mal fertig mit der Wohnung putzen. Also heute, ne, lass dir Zeit. Ich habe recht viel aufgeschrieben und mein Kopf explodiert fast, weil es ist wirklich ein Thema, was so vielschichtig ist. Ich weiß sowieso, dass wenn ich später hier auf Stopp drücke, dass ich Dinge vergessen habe, wo ich dann im Nachhinein denke, oh, das hätte ich gern noch gesagt. Aber ja, das ist immer so bei solchen Themen. Ja, das Thema Impulskontrolle. Das Ding ist, die Hundemenschen hätten gerne, dass einem irgendjemand sagt, du, Impulskontrolle ist das und du musst nur das machen. Diese eine Übung und dann hast du deinem Hund Impulskontrolle beigebracht. Das wäre geil, oder? Und ich glaube, alle wären zufrieden, wenn das endlich so wäre. Und bei einem Thema, wo das eben nicht so ist, wo man mal das hört, herrscht massive Verunsicherung. Und irgendwie hat man so das Gefühl, hä, wir nutzen doch alle das gleiche Wort. Wir reden doch über Impulskontrolle. Aber wieso redet da jeder über was anderes? Und warum gibt's da nicht einfach eine Übung? Ist die jetzt endlich oder doch nicht? Was denn jetzt? Ja, das ist das große Problem beim Thema Impulskontrolle. Können wir denn von der Impulskontrolle sprechen? Könntest du mit ein paar Worten ganz genau erklären, sag mal, was ist eine Impulskontrolle? Keine Ahnung, so wie du erklären kannst, was ist ein Oberschenkelknochen? Und so eine glasklare Definition, wo man sagt, ich frage 10 Leute und bekomme 10-mal die gleiche Definition, weil die steht da so und so ist das definiert. Da ist das Problem, weil ich glaube, das Wort wird ganz arg umgangssprachlich genutzt und gerade in der Hundewelt, wo man dann sagt, hä, wir reden doch beide hier über Impulskontrolle, aber beide reden wir über was anderes. Meinen wir vielleicht was anderes, wenn wir Impulskontrolle sagen? Weil ich glaube, am Ende ist das, worum es geht, wenn man unter all das, was erklärt, gesagt wird, einen Strich setzt, ist, ich möchte Funktion vom Hund. Das ist eigentlich das, worum es geht, weil ne, egal, wen man fragt, am Ende ist es so ein, ja, der kontrolliert sich halt und rennt nicht hinterm Rehe oder der Katze her. Der klaut nicht das Futter vom Tisch. Also es geht immer so um dieses, der kann sich zusammenreißen. Ja, der macht halt nicht die Hundedinge, die er eigentlich machen würde, wenn er jetzt nicht irgendwie in der Nähe vom Menschen sein würde oder leben würde, Erfahrungen gemacht hat, wahrscheinlich auch negative, wenn ich tue dann. Und deshalb lasse ich es mal lieber. All das wird unter dem Deckmantel Impulskontrolle gesagt. Und ja, wenn wir einen Strich drunter ziehen, geht es um Funktion. Komme, was wolle. Ja. Hier liegt also unser Problem. Es ist nicht so wirklich greifbar. Übrigens eben auch nicht durch eine Studie, wo man jetzt sagen könnte, das ist rausgekommen, Punkt, danke, nochmal. Ja, es gibt viele Studien, ganz unterschiedliche Aufbauvarianten, wo man eben im Nachhinein sagt, irgendwie der Aufbau, problematisch. Kann ich jetzt mit dem Aufbau, was da abgelaufen ist, das ins reale Leben übertragen und dann sagen, das ist Impulskontrolle, die wir da angetickert haben und untersucht haben? Und kann ich dann das, was da in Labormomenten mit Menschen gemacht wurde, kann ich das auf Hunde im wahren Leben übertragen? Also wir haben da wirklich ein Thema, was solche Studien und Untersuchungen anbelangt, weil der Untersuchungsaufbau, damit ist schon irgendwie so ein wie geht denn das? Wie machen wir denn das am besten, dass wir Impulskontrolle greifen und dementsprechend auch untersuchen können? Klar, ich könnte mir jetzt bei all den Studien, die es schon gab, einen Satz rauspicken und sagen, hier steht in der Studie, könnte ich ja belegen, ist das und das. Das wäre für mich nicht ausreichend. Ich glaube, man kennt mich schon so ein bisschen. Ich habe gerne diesen Griff, diesen Blick auf das ganze Große. Und der fehlt eben, wenn ich irgendwie so ein bisschen Kirschenpicken mache und mir einen Satz raushole. Wie könnte so ein perfekter Aufbau aussehen? Ja, puh, ne? Das ist so das große Thema. Aktuell ist es so, dass man viele Aussagen findet, wie zum Beispiel Hunde müssen nur trainiert werden. Dann können die das. Wie genau wird dabei natürlich nicht so gesagt, nur dass man darauf bestehen kann, wenn man es übt, weil man hat es ja schließlich geübt. Und dass ich damit meine Probleme habe, glaube ich, brauche ich hier nicht großartig erklären. Ja, ich möchte zurück zum großen Ganzen, das möchte ich betrachten, wenn wir über Impulskontrolle beim Hund sprechen. Was müssen wir da angucken? Selbstkontrolle ist definitiv sofort so ein Begriff, der damit reinfällt. Hängt ja auch wieder von sehr, sehr vielen Dingen ab. Zum Beispiel die Motivation. Ich habe da sofort, ich glaube, den Test kennen alle, das lief ja auch mal als Werbung, kleine Kinder, die ein Überraschungsei bekommen haben und dieses, wenn du wartest, dann bekommst du noch eins. Und all solche Tests zeigen ja schon mal, es ist auch an die Motivation geknüpft. Also die Selbstkontrolle, wird die gesteigert oder eben nicht? Wie ist denn das? Ist das eine Ablenkung, wenn da sowas Geiles liegt und die Motivation ganz hoch ist? Und wo ist der Punkt, ab welcher Motivation von, boah, ich will das unbedingt haben, bin ich nicht mehr zu Selbstkontrolle fähig? Und kann man das jetzt von einem auf den anderen Menschen übertragen? Weil was findet wer toll und wer nicht? Also mich könnte man unter Schokolade einbetonieren und mir wäre es ziemlich egal, weil ich es überhaupt nicht mag. Ja, also super schwierig. Ja, wir müssen über mentale Ressourcen sprechen. Überhaupt dein mentales Befinden spielt da ja auch rein. So eine abgeschnittene Zündschnur, ich glaube, den Begriff, den kennen alle. Mentale Erschöpfung ist einfach real und an viele Dinge geknüpft, auch genetisch. Ja, vorgeburtlich prägend. Was habe ich dann in der Prägephase erlebt? Unterschiedlichste Lebensrealitäten. Wo lebe ich? Was wirkt auf mich tagtäglich ein? Was wird da von welchem Hirn verlangt? Damit möchte ich natürlich auch so hint-hint Neurodivergenz ansprechen. Ja, kann ich wirklich einfach alle Hirne mal so in einen Topf werfen und die Lebensrealitäten außen vor lassen, wenn ich über mentale Ressourcen spreche? Die Hirnreife hat doch auch was damit zu tun. Dieses sich am Riemen reißen können, sich zurücknehmen können, bewusste Entscheidungen fällen können. Mache ich jetzt Verhalten A oder B? Ja, dieses Konflikt, oh Gott, beides ist irgendwie cool. Was nehme ich denn jetzt davon? Oder ist es vielleicht gar kein Konflikt für dieses Lebewesen, weil das eine ist mir wurscht und das andere wichtig? Dann bin ich gar nicht in einem Motivationskonflikt. Dann spielen da ja auch die Lernerfahrungen rein. Habe ich überhaupt schon A und B irgendwann mal erlebt, dass ich das überhaupt miteinander vergleichen kann? Ja, wenn ich mich jetzt so verhalte oder so verhalte, was passiert dann am Ende? Mein Erregungslevel, man sagt doch auch immer so schön, hohe Erregungslagen sind Türöffner für Angst und Aggression. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Problemverhalten auftritt, ist höher. Wobei da wieder die Frage ist, Problemverhalten für wen? Für alle Menschen oder nur für die, die ganz viel Stress mit den Nachbarn haben oder die ganz oft gehört haben, man macht das so, ein Hund muss aber mit 12 Monaten das und das. Also Erregungslevel, völlig klar. Ne? Da, glaube ich, braucht man jetzt nicht weit ausholen. Das kennt man auch von sich selber. Gerade wenn ich sage, ich betreue und begleite Menschen, die vorher hemmend mit ihrem Hund umgegangen sind, die sehr schnell emotional reagiert haben und sich vorher eben, ich nutze es jetzt mal, nicht am Riemen gerissen haben und sehr impulsiv reagiert haben. und jetzt eben sagen, nee, das möchte ich nicht, das fühlt sich nicht gut an. Aber sobald diese Menschen hochgradig im Stress sind, Druck auf ihnen liegt und vielleicht dann noch genau der Mensch zuguckt, der schon zigmal gesagt hat, ey, du kriegst es ja null auf die Kette mit deinem Hund. Was ist denn das für ein nerviger Köter? Erregungslevel steigt, zack, bumm, man hat sich nicht mehr im Griff, man zeigt Verhalten, was man eben schon öfter gezeigt hat. Man sagt so, wo die Trampelpfade im Hirn ausgelatscht sind und dann macht man wieder das, was man eigentlich nicht möchte, unter hohem Erregungslevel viel, viel wahrscheinlicher. Ist beim Hund nichts anderes. Selbstregulationsfähigkeiten, also auch wieder Hirnreife, Lernerfahrungen. Ist die Hirnreife vielleicht sogar auch individuell? Ja, weil ich finde das immer so krass, wenn wir uns auch darüber unterhalten, wie ist denn so die Entwicklung von Hunden? Da wird halt kleinster Chihuahua, Teacup Chihuahua und der irische Wolfshund in einen Topf gekloppt, wenn darüber gesprochen wird, obwohl einem doch irgendwie total klar ist, kann ja gar nicht passen. Ja, natürlich, der eine wächst zig Jahre mehr als der andere. Also super schwierig. Da spielt für mich nämlich auch wieder so diese Erwartungshaltung rein. Ja, was erwarte ich? Was ist Selbstregulation eigentlich? Was wird da gefordert? Ja, welche Ansprüche werden da an wen gebracht? Mit welchem Druck? Was dann wieder die Erregungslage beeinflusst. Sowas, ja. Liegt vielleicht sogar eine Impulskontrollstörung vor. Auch da kann man gucken, was man da für Definitionen findet. Das ist schon im Humanbereich echt super schwierig. Wenn man da mal in die Suchmaschine guckt, Phasen von, man macht hier mal ganz schnell eine Diagnose und Phasen von, ups, das war vielleicht doch nicht so gut. Vielleicht guckt man sich das nochmal genauer an. Ist es grundsätzlich oder sind das spezielle Impulse, die nicht kontrolliert werden können? Womit hat das was zu tun? Kann das vielleicht an Neurodivergenz und entsprechenden Hormondingen im Hirn zu tun haben? Naja. Ich komme aber jetzt mal noch zu einem wichtigen Punkt bei all dem, was ich da gerade schon runtergerattert habe von, nö, wir reden hier über Impulskontrolle und ups, jetzt bin ich schon vom gefühlt Hundertsten ins Tausendste gekommen, habe hier von Erregung, Selbstregulation, ja, jetzt packe ich mal noch Frust aus. Der wird nämlich immer wieder vergessen. Wer über Impulskontrolle spricht, muss ja auf der anderen Seite über Frust sprechen. Und wenn man das nicht tut, dann vergisst man 50% vom Thema meines Erachtens. Frust macht Erregung. Ich sage immer, das ist so richtig knackig, Benzin ins Feuer kippen. Gerade wenn man ein Hund ist mit entsprechendem Hirn und dann vielleicht sogar noch ein ganz junger Hund oder ein ganz alter Hund, weil im Seniorenalter ist das ja mit, ich denk mal drüber nach, bevor ich handle, auch nicht mehr so prickelnd. Ja, so wie in der Welpen-Junghund-Zeit. Ist bei Menschen halt auch so. Und gerade beim Thema Frust ist wichtig zu wissen, dass das Stresssystem in Wallung bringt. Das heißt, wir müssen uns jetzt auch noch über das Stresssystem unterhalten. Was passiert denn da hormonell und mit der Erregung, wenn der Hund Frust hat? Und jetzt überlegen wir uns mal Frustrationstoleranz. Wie wird denn die geübt? Und irgendwie wird Frustrationstoleranz ja auch immer in einem Atemzug mit Impulskontrolle oder sogar verwechselt, weil ganz viele Menschen, wenn sie von Impulskontrolle sprechen, meinen damit auch Frustrationstoleranz. Der Hund wird quasi so lange geickert und hier vor die wegrennende Katze gestellt, bis er aufgibt und die Klappe hält und halt sitzt und Nasebohren macht. Und wenn er das nicht kann, dann kommt er mit Frust nicht zurecht. Aber ja. Also Stresssystem müsst ihr jetzt auch noch besprechen. Nee, wird zu viel. Ich bleibe jetzt mal noch kurz bei Frust. Dieses, eine Situation fühlt sich nach Verlieren an. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, wenn es so diese platten Social-Media-Anleitungen, eine Übung, um die Impulskontrolle deines Hundes zu steigern. Da hast du mit Sicherheit jetzt ganz viele Videos im Kopf, die einem da vorgeschlagen werden. Das sind nahezu immer Übungen, die da gezeigt werden, die halt so super in 60 Sekunden passen, wo der Hund aufgeben soll. Es geht um Funktion. Und das ist hochgradig frustrierend und der Hund geht als Verlierer aus der Situation und das färbt ja auch den Blick auf die Umwelt, wenn man immer der Loser ist. Ja, immer friss oder stirb, hast halt Pech gehabt, ja, reiß dich am Riemen, verdammt. Da wird alles irgendwann nur noch negativ gesehen. Man hat negative Erwartungen. Das heißt, es ist völlig klar, dass gerade diese Hunde irgendwann sagen, weißt du was, der Funken von Frust, den ich spüre, ich weiß schon, wo es hingeht. Ich bin gleich wieder der Loser. Nö, so nicht, jetzt reicht's, ja. Gerade bei diesen Hunden geht das irgendwann nicht mehr, wenn sie gelernt haben, du hast zu müssen. Der Hund wird entsprechend reagieren. Und da sollte ich eben tunlichst nicht so trainieren, dass sich der Hund merkt, Impulskontrolle ist gleich, ich bin ein Loser und fühle mich dreckig. Der Weg, du musst da jetzt durch, ist absolut der falsche. Ja? Die Fähigkeit zur Selbstregulation ist also abhängig von Erregung. Aber wenn Frust aufkommt, springt das Stresssystem an und bringt ja die Erregung hoch. Weil Stresssystem, Erregung, was macht denn, also für was wird das Stresssystem in Wallung gebracht? Der Körper bekommt Energie bereitgestellt. Hohe Erregung schärft die Sinne. Der Körper braucht Energie, wenn es um Stress geht. Der will sich einen Poppes retten. Der will nicht ein Verlierer sein. Der will auch nicht sterben, sondern wenn das Stresssystem angetickert wird, geht es darum, Energie für den Körper bereitzustellen, dass der sich den Poppes rettet. Ja? Und diese Energie muss ja irgendwo hin. Und jetzt lass noch mal kurz diese Sekundenrevue passieren, die du in diesen Videos siehst, wo der Hund Impulskontrolle zeigen soll. Statisch, halt die Klappe, atme, guck Luft, mach nix. Ja? Wo sollen die Energie hin? In nicht bewegen, Blümchen pupsen, Herzchen über die Ohren ablassen? Keine Ahnung. Die Energie wird ja vom Körper bereitgestellt, weil dieses Stresssystem Sinn ergibt. Nicht für Menschen, nicht in der menschlichen Welt. Aber Sitz, Platz, Klappe halten ist echt sowas von der katastrophalste Weg, wenn man sich anguckt, wie das Stresssystem funktioniert, wie das alles miteinander zusammenhängt. Und vor allem, wenn wir im Kopf behalten, dass dann auch noch Angst und Aggression angetickt wird. Aber das würde jetzt wirklich zu weit führen. Wir müssen über Ermüdung, Reizbarkeit, Belastung etc. pp. Sprechen. Du siehst also, es ist komplex, es ist ein großes Ganzes und hast dir jetzt hoffentlich nicht bei meinem Podcast erhofft, dass ich sage, Impulskontrolle ist das und das und du musst nur diese Übung machen. Ich hoffe, das hast du nicht erwartet. Aber es ist super schwer, dieses Thema nur mit ja, diesem kleinen Punkt anzugehen. Hundemenschen geht es darum, ich muss nur das trainieren und gut ist. Und ist es erschöpfbar oder nicht? Weil ich würde es halt gern trainieren, aber auf was muss ich denn jetzt achten? Ich glaube, das sind so die Fragezeichen, die so bei mir ankommen. Klar ist, wenn mein Hund zu Hause am Napf sitzen lernt und die Sabber in einem See neben dem Napf hängt, bringt 0,0 für draußen rennt euch die Katze über den Weg und er rennt nicht hinterher, weil er kann jetzt ja Impulskontrolle und kann ja vorm Napf sitzen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja, ich kann situativ Impulskontrolle üben. Absolut. Solltest du. Finde ich super wichtig. Nur hier kommen wir dann noch zum, wie du das üben solltest. Gerade das Beispiel mit der Katze. Jeder Hundemensch, der zu Hause eine Katze hat, der kennt es doch, dass zu Hause in den eigenen vier Wänden, ja, check, hier Sozialpartner, okay. Aber draußen im Garten ist schon, beweg dich nicht zu schnell, weil dann mache ich halt Hund und renn hinterher. Die eigene Katze draußen auf dem Feld, wow, ganz anders. Aber auch hier kenne ich ganz viele Hunde, die dann, wenn man eben gewisse Signale bis in hohe Erregungslagen trainiert hat oder mit der Schleppleine absichert und dann checkt, ach, du bist es, dann geht es schon. Aber es ist ein anderer Schritt. Also ich kann diesen einen Schritt von zu Hause nicht einfach auf draußen übertragen und sagen, mein Hund hat jetzt hier Impulskontrolle gelernt. Ich kann meinem Hund beibringen, bei diesem Signal habe ich vor den Konsequenzen meines Menschen Angst. Und deshalb halte ich auch draußen lieber meine Backen und mach nichts. Ja, das kannst du machen. Das ist aber hemmen und da sind wir wieder bei der Topfdeckel oben auf das kochende Wasser quetschen, obwohl die Herdplatte weiter auf 12 ist und der Topfdeckel wird dir irgendwann um die Ohren knallen. Ja, aber ein ich kann mich wirklich selbst regulieren in Anwesenheit von einer Katze sieht anders aus als ein Topfdeckel draufknallen. Das ist Fremdregulation und nicht Selbstregulation. Komme ich aber auch noch zu. Können wir also einfach zu dem Schluss kommen, ja, ich trainiere das jetzt eben für die verschiedenen Situationen und Haken dran, weil ich habe ja gelesen, ist nicht erschöpfbar, kann man trainieren. Und die Erregungslage, ja, kann ich ja auch trainieren. Ja, wenn das abhängig von der Erregungslage ist, hat die gesagt, kann ich ja trainieren. Dann übe ich das jetzt und habe einen Hund, der Impulskontrolle zeigen kann. Jetzt kommt hier mein Aber. Wir haben ja auch noch die Summation und den Summationseffekt. Wird behauptet, die Fähigkeit, Impulskontrolle zu zeigen, ist nur abhängig davon, wie das Erregungslevel ist, passt schon mal. Und das ist trainierbar, habe ich damit weiterhin ein Problem. Das ist für mich wirklich Türöffner für hemmende Methoden, weil ist ja schließlich trainierbar bei jedem Hund und überall. Und hey, ich habe dem das jetzt beigebracht, also verlange ich es und wünsche Funktion. Ja, nach dieser Aussage kann ich also kleinschrittig doch aus einem Mali einen Golden Retriever machen, wenn wir jetzt hier mal bei Schubladendenken sind und Schubladenvorstellungen von einem Mali und einem Golden Retriever haben. Aber ich glaube, du weißt, was ich damit aussagen will. Kann ich damit also aus einem Menschen im Spektrum mit ADHS, Autismus durch kleinschrittiges Training Selbstregulation erschaffen, die da nicht ist und das Hirn zu einem machen, was irgendwie so mit Neurotransmittern anders läuft als ein Normhirn? Hat Training keine Grenzen? Also das fühlt und hört sich für mich an wie so ein Coach, der auf einer Bühne steht, männlich, weiß, reich geboren. Und Lukas Philipp sagt auf der Bühne, du kannst alles schaffen, du musst es nur wollen und manifestieren. Und wenn du es nicht schaffst, dann hast du dich nicht gut genug angestrengt. Das hat für mich wirklich genau diesen Vibe. Und ich glaube, dass alle Ismen von Rassismus über Ableismus und Co. da voll mit drin sind, brauche ich wahrscheinlich nicht weiter erörtern. Und ich hoffe, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Wenn so eine Annahme in die Hundewelt schwappt, dann wird Körpersprache übersehen. Es wird sich auf Signale verlassen. Es wird sich auf den Topfdeckel auf dem Topf verlassen, der einem eben um die Ohren knallt. Und es werden unfaire Erwartungen an Hunde geknüpft, die das überhaupt nicht leisten können in ihrer Lebensrealität mit ihrem Hirn, mit ihren Voraussetzungen und so weiter und so fort. Dieses Impulskontrolle sparen ist Quatsch, weil es nicht wissenschaftlich haltbar ist. Übe stattdessen kleinschrittig, dass dein Hund sich selbst regulieren kann. Ich bin da zu einem Teil echt dabei, dass es wissenschaftlich nicht haltbar ist, das stimmt, aber es ist auch umgekehrt nicht wissenschaftlich haltbar, wenn ich das kurz einfließen lassen darf. Dass du mit deinem Hund kleinschrittig üben sollst, dass er sich selbst, ich möchte hier nochmal das Wort selbst regulieren kann, finde ich super wichtig. Verwechsle es bitte nicht mit Fremdregulation. Hemmen hat nichts miteinander zu tun. Das sollte man echt unbedingt unterscheiden. Und ja, du sollst das trainieren. Ich finde es hochgradig wichtig und ich finde es umgekehrt, wenn man es nicht trainiert und einfach sagt, ja, meiner kann das nicht, das ist so ein Hebelkopf, finde ich das auch problematisch. Das stimmt. Aber zwischen heiß und kalt gibt es ganz, ganz viel. Ja, also ich bin definitiv, was mir da völlig logisch ist, wenn man einen Perspektivwechsel macht, ja, üb an Selbstregulation, aber drück deinem Hund nicht einfach alles auf, weil ist ja trainierbar und nicht erschöpfbar, was überhaupt nicht abschließend bewiesen ist, möchte ich hier jetzt nochmal sagen. Impulskontrolle ist tagesabhängig. Alle Eltern gucken jetzt wahrscheinlich komisch und denken sich, war das ein Thema? Ist doch völlig logisch, dass das tagesabhängig ist und dass das was mit meinen Ressourcen zu tun hat. Ich meine, wie kann man das überhaupt in Frage stellen? Ja, jeder, der einen stressenden, krassen Job hat, wo man tagtäglich mit Menschen zu tun hat, die immer mal wieder keine Impulskontrolle zeigen, die sich benehmen wie die Axt im Wald. Natürlich ist die Impulskontrolle tagesabhängig, wird mir jeder zustimmen, dass man super gute Momente hat, wo man Dinge schluckt und sich denkt, komm her, einfach mal überhören und dass es Tage gibt, wo man sich denkt, ich will mit Steinen arbeiten, aber nicht mehr mit Menschen. Ja, das kennt doch jeder. Ich könnte jetzt noch über Fatigue-Syndrom sprechen, Erschöpfung, Prokrastination, wo es ja auch neue Erkenntnisse bei Menschen gibt, dass es eine Schutzfunktion von unserem Körper ist, eben nicht mehr auf dem Level weiterzumachen, weil es ungesund, weil Energie braucht sich halt auf. Und auch das ist doch keine Zauberei an Wissen. Weil klar, der Kreislauf ist da. Erschöpfung befeuert das Stresssystem, damit Energie bereitgestellt wird vom Körper. Dann ist man in diesem chronischen Stress, weil ne, fürs normale Leben reicht unsere Energie nicht mehr. Und deshalb ist einfach das Stresssystem in Wallung. Und das befeuert den Blick und die Gefühle auf alles, was wir so tagtäglich wahrnehmen und stecken voll im Teufelskreis drin. Aber auch das würde jetzt nicht weiterführen, beziehungsweise würde viel zu weit gehen. Es geht am Ende irgendwie doch darum, Nerven zu sparen, Situation einschätzen, Körpersprache einschätzen können, deinen Hund, deinen individuellen eigenen Hund lesen können, Körpersprache einschätzen können, damit Situationen einschätzen können, gut und wirklich richtig einschätzen können, welche Signale sind auf welchem Erregungslevel geübt. Auf welchem Erregungslevel kann mein Hund das überhaupt? Oder habe ich das hier nur im Wohnzimmer geübt und wundere mich, warum mein Hund, ich bleibe jetzt bei meinem Stopp, weil das fast alle kennen, die mir irgendwo auf Social Media folgen, wie und wann Kenny seinen Stopp zeigt. Und habe ich das geübt? Habe ich das im Wohnzimmer geübt und gehe jetzt raus und vor uns hüpft da ein Reh aus dem Maisfeld und ich wundere mich, dass er das Stopp nicht kann? Oder ist es eben so, dass ich sagen kann, ja doch, das habe ich kleinschrittig geübt. Mein Hund kann das bis in die allerhöchsten Schwierigkeitsstufen, auch in ganz hoher Erregungslage. Und ja, ich kann das kleinschrittig üben, positiv. Und ich bin eine, die das gemacht hat, mit ganz vielen Kundenhunden im Übrigen auch. Das Stopp kann man auf ganz, ganz hohe Erregungslevel bringen, wenn man es kleinschrittig entsprechend übt und nicht sagt, hier, ich habe bei Schwierigkeitsstufe 2 aufgehört und verlange jetzt mal Stufe 10. Und weil ich keinen Bock habe, die Stufen dazwischen auch zu trainieren, hemme ich. Damit kommt man wieder nicht zum Ziel. Ich kann dir definitiv sagen, Kenny kann auf Stufe 10 nicht alle Signale dieser Welt, aber Stopp, ja. Und deshalb weiß ich, dass es verlässlich ist und deshalb weiß ich, dass er Impulskontrolle zeigen kann, weil er selbst reguliert reagiert und nicht fremd reguliert, weil er das gelernt hat, weil sein Gehirn die Möglichkeit hatte zu lernen, auf die Palme rauf und wie geht der Weg von der Palme wieder runter. Ich habe den da nicht runtergeschubst von der Palme, weil Schluss, Ende, aus, diese Erregung wird hier nicht gezeigt. Sondern er hatte Möglichkeiten, Erregungswellen surfen zu lernen. Und das ist nämlich eine ganz wichtige Geschichte, die damit reinspielt, die ganz viele Leute vergessen und nicht auf dem Schirm haben dabei. Und ja, das macht's problematisch, wenn ich einen Hund habe, der Erregungslevel 5 Milliarden hat. Es gibt Hunde, die haben nur 5. Super, toll. Aber es gibt auch Hunde, die haben auch Erregungslevel 5 Milliarden. Und da muss ich mir die Frage stellen, laufe ich immer durch den Alltag und hoffe, dass wir ja nichts treffen und mein Hund immer nur Erregungslevel 5 hat, weil alles darüber, uiuiui. Nee, darauf darf ich mich nicht ausruhen, weil wenn ich einen Hund habe, der auch 5 Milliarden kann, dann muss ich mit ihm auch bis 5 Milliarden üben, weil die Umwelt passiert. Die fragt uns nicht, ist es gerade mal okay, dass ich deinen Hund auf 5 Milliarden schubse? Die Umwelt macht das zur Not. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass wir mit diesen Hunden, die krasse Erregungslagen haben können, das auch üben. Kleinschrittig, nicht hemmend. Deshalb dieses Achte darauf, was du für einen Hund an deiner Seite hast. Was bringt der genetisch mit? Ist es 5 Erregungslevel oder 5 Milliarden? Und das ist so eine Verantwortung, die ich sehe, wenn ich mir einen entsprechenden Hund in mein Leben hole und mit ihm in der menschlichen Welt unterwegs bin. Auch da möchte ich ganz klar ansprechen, zu hoffen, dass der das nicht zeigt, kann nicht zielführend sein. Erregungswellen surfen muss der lernen dürfen. In einem Rahmen, am Anfang mit Co-Regulation, mit ganz viel Hilfe, damit wir zur Selbstregulation kommen, Stück für Stück. Ja. Und gerade bei solchen Hunden ist dieses präventiv auch mal Pausetage einlegen wichtig. Das kennen wir. Das kennt, glaube ich, jede Trainerperson, die mit Menschen bedürfnisorientiert und kleinschrittig so arbeitet, dass beide mitkommen. Sowohl Mensch wie auch Hund können die Trainingsschritte managen und packen und machen und leisten. Für die ist es wichtig, mal zu sagen, heute muss ich nicht auf die Umwelt achten. Ich muss heute keine Signale im perfekten Zeitpunkt geben. Ich muss mir nicht überlegen, welche Belohnung passend ist. Wir bleiben heute einfach mal zu Hause. Und der Hund muss nicht rumlaufen. Boah, ich muss da hinten checken, wenn ich um die Ecke laufe, passiert das und das. Check, 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 check. Nee, der kann auch mal runterfahren und das System kann mal runterfahren. Das ist ja logisch, das geht uns ja auch so. Sonst, warum fliegen Menschen in den Urlaub und flacken sich an den Strand wie Pfannkuchen, wenn so Pausetage gar nicht notwendig sind? Ist doch irgendwie logisch, dass das wichtig ist. Also, dieses Wasserglas verbrauchen, absoluter Humbug, weil Impulskontrolle ist ja trainierbar und ja, ne, brauchst da gar nicht drauf achten, trainier's halt ordentlich. Warum soll das Humbug sein, wenn wir es eigentlich aber vom Menschen kennen und wenn wir ganz klar sagen können, wann steigt häusliche Gewalt, wann steigt die Gefahr für Cybermobbing, was geht an Feiertagen in der Facebook-Kommentarspalte ab, wie sieht es da draußen mit Unfällen aus, wenn es langanhaltend richtig krasse Hitze ist. Es sind doch alles Dinge, die darauf einwirken. Wir müssen dieses Situative und Alltag im Blick behalten. Das eine und das andere. Situativ übe ich, trainiere ich kleinschrittig. Und was passiert mit dem gesamten Alltag? Auch meinem Kenny fällt es nach dem 10.5. weiß ich nicht, Reh schwerer, das Stopp zu machen. Und ich brauche längere Pausen, weil nochmal, es frustriert natürlich einen Hütehund, wenn er nicht hetzen darf. Und dann ist es ja meine Pflicht zu sagen, Frust, Stresssystem, Energie. Wohin mit der Energie? Wow, alles klar, ich spiele mit dem eine Runde. Ich mache richtig schöne Dinge, damit ich den ins Wohlbefinden bringe. Damit der mit einer Grundemotion von, wow, mir geht's gut, ich fühle mich gut, positiv aus der Situation geht. Das ist mein Job. Und ja, ich brauche nach dem 5. Reh, wir haben hier manchmal Spaziergänge, wo nicht nur Rehe, Hasen, danach noch Katzen, dann haben wir letztens noch ein Frettchen draußen. Es ging ab wie noch was. Ja, natürlich weiß ich dann, dass ich, bevor ich nach Hause komme, wo er sich gerade noch an die nächste Katze, die auf einmal das ganze Haus erobert, auch noch gewöhnen muss und impulskontrolliert handeln muss und ihr nicht hinterherrennen soll, weil er dann merkt, er kriegt eventuell eine auf die Nase, beziehungsweise ich möchte es nicht. Ja, da muss ich drauf achten, was mache ich. Also diese Summation ist völlig logisch. Ich kann nicht einfach sagen, ja, ist halt trainierbar. Es gibt da eine Erschöpfung, die da mit reinfällt. Und deshalb muss ich die Summation und den gesamten Alltag, die Lebensrealität dieses Hundes im Blick behalten und die von dir, deine eigene. Verlang doch auch von dir nicht, dass du immer gleich schnell reagierst, weil es macht ja für den Hund, finde ich, immer schon so wichtig, sich das klarzumachen, einen Unterschied, wie schnell, in was für einer Tonlage, wie gebe ich Signale. Das ist ja eine Veränderung, die etwas mit unseren Ressourcen zu tun hat, für die der Hund schlussendlich nichts kann, die aber auf ihn einwirken. Psychisch, mentale Erschöpfung, all das müssen wir eben im Blick behalten, weil das mit reinspielt. Muss dein Hund alles lernen? So eine große Frage, weil man das sagt. Das ist so dieses, welche Anforderungen sind fair, sind berechtigt, muss das? Welche Verhaltensweisen müssen in den Hund trainiert werden? Muss er zeigen, obwohl er ja der 5 Milliarden Emotionshund ist und nicht der 5, ja? Es gibt keinen perfekten Aufbau, um Studien so durchzuführen, dass sie uns jetzt befriedigend perfekte Ergebnisse fürs wahre Leben mit Hunden in der menschlichen Welt geben können. Für alle Hunde gleich, ne? Nochmal, wir müssen uns das klar machen, wie unterschiedlich da Hunde sind. Es ist mega unbefriedigend, total. Vor allem, wenn man gerne wissenschaftlich klar transportieren möchte. Es gibt für beide Seiten Ergebnisse. Es fällt einfach schnell auf mit dem wahren Leben und individuell und ist da alles bedacht. Es ist super schwer, da jetzt sich eins rauszupicken und an euch weiterzugeben. Ich bleibe bei dem Thema dabei zu sagen, ich pick mir hier jetzt keine Kirsche raus als der Satz, der belegt, was ich zeigen möchte, sondern sage, es gibt leider keine klaren Ergebnisse, die uns Hundemenschen, uns allen sagen können, mach das so. Und deshalb bleibe ich auch dabei, was ich als neurodivergenter Mensch gelernt habe, durch Löffeltheorie und wie sie nicht alle heißen, choose your battles. Wähle genau aus, was ist heute wichtig, wo liegen die Wichtigkeiten des Tages, was passiert heute noch. Ja, muss ich jetzt von meinem Hund akribisch drauf gedrückt die Leinenführigkeit machen, bevor ich in den Wald gehe, wo er eh frustriert ist, weil er nicht hinter Hinz und Co. herhetzen darf? Und natürlich darf er das nicht. Ja, also leg mir hier jetzt nichts in den Mund von wegen, oh, die hat gesagt, der arme Hund, dann soll er halt Rehe jagen. Habe ich nicht gesagt. Nimm ihn an die Schleppleine oder geh nicht an den Wald. Der hat Frust, befeuertes Stresssystem. Voll die Kacksache für deinen Hund, ja. Aber eben dieses Choose your battles. Was muss ich jetzt von meinem Hund verlangen? Muss ich das alles? Muss der hier bei Fuß latschen und danach im Wald sich am Riemen reißen und danach später beim Kindergeburtstag die Klappe halten und im Eck liegen? Muss das alles sein? Sind das wirklich die Anforderungen des Alltags? Und wie sind deine Nerven? Wie und wo und wann kann Akku geladen und wo wird er verbraucht? Also wo kann Akku aufgeladen werden? Durch was? Wie kann ich Wohlbefinden meines Hundes steigern? Wie kann ich Bedürfnisse von, du darfst das und das hetzen, du darfst im Spiel voll die Sau rauslassen, du darfst hier deine Energie loswerden? Ja, wie und wo kann ich das gewährleisten und wo wird der Akku verbraucht? Mach nicht mit bei dem schneller, weiter, besser, alle Hunde müssen können. Es gibt keinen hier Haken dran und gut ist. Mach bei dem Thema wirklich diese, es ist mir mega, mega super wichtig. Stopp bei Reh ist mir super wichtig. Übe ich. Ja. Hilf deinem Hund bei Erregungswellen. Gib ihm Chancen, das lernen zu können. Gib ihm Chancen, dass er lernen darf. Du bist bei ihm, mit ihm, im Team. Du zeigst ihm, wie man Erregungswellen surft. Wie er wieder von der Palme runterkommt und nicht von dir darunter geschubst wird, weil Schluss, Stopp, Ende aus, sondern wie man gemeinsam runterklettert Schritt für Schritt, wenn man auf der Palme hängt. Über Koregulation, irgendwann Selbstregulation. Bring ihm das kleinschrittig bei, wie man entspannen kann, obwohl Reiz XYZ da ist. Dass ihn ein Reiz nicht überlastet. Super wichtig. Natürlich rettest du euch auch in Gefahrensituationen den Poppes. Und natürlich verhält man sich da übergriffig. Weil ich bin die erwachsene Person. Mein Hund hat nicht mein Gehirn. Mein Hund hat nicht mein Menschengehirn von einem Erwachsenen. Das ist ein Hund. Der hat ein Hundegehirn. Ja. Natürlich verhält man sich da übergriffig. Aber das ist nicht mein nachhaltiges Training. Übergriffig verhalten in Notsituationen ist nicht gleich nachhaltiges Training. Das eine ist das eine, das andere das andere. Das sollte man nicht verwechseln. Selbstkontrolle ist eben nicht Fremdkontrolle. Auch das sollte man nicht verwechseln. Ein Hund, der nichts entscheiden darf. Dazu habe ich auch schon Podcast-Folgen gemacht und habe das auch in anderen Folgen echt schon ein paar Mal erwähnt, was eben passiert, wenn der Hund nichts entscheiden darf, dass er sich natürlich auch nicht traut zu entscheiden. Aber wenn er nichts entscheiden darf, dann kann er ja auch keine Selbstkontrolle zeigen. Selbstkontrolle, ne? Das Wort selbst. Dazu muss man sich entscheiden, das muss man können. Das hat auch so hormonell voll der Riesenunterschied zwischen Selbstkontrolle und Fremdkontrolle. Es ist was Unterschiedliches. Und wenn ein Hund nie irgendwas tun darf, dann kann er keine Selbstkontrolle zeigen. Der kann das auch nicht lernen. Da kann ich nur immer hoffen, alle drumherum, die in Mitleidenschaft gezogen werden könnten, halten Abstand und sind nicht im Einzugsgebiet, wenn der Hund explodiert. Weil er eben immer nur Topfdeckel, 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 obwohl die Herdplatte weiter auf 12 war. Der hat es nicht gelernt. Und auf solche Hunde wird sich verlassen. Es wird sich dann immer darauf verlassen, dass das Signal so stark ist. Dass diese Fremdkontrolle so stark ist. Nee, das ist sie irgendwann nicht mehr. Und ich bin immer froh, wenn ich nicht in der Nähe bin, wenn ich das dann wieder mitbekomme, wenn Hunde eben explodiert sind. Wenn wir uns das Konzept von Selbstkontrolle beim Menschen angucken, dann landen wir bei Papern super schnell dabei, dass die an Normen, Erwartungen, Moral und wie sie nicht alle heißen, geknüpft sind. Und somit ist es Prägung der Gesellschaft. Auch hier sind wir ja wohl eher im hemmenden Bereich, im Sinne von ich tue das nicht oder sonst, weil ich habe keinen Bock auf die Konsequenzen. Das heißt, selbst das Konzept Selbstkontrolle bei Menschen ist ja echt so ein Ding, wo man voll, ja, da könnte man jetzt auch philosophisch sonst wo abzweigen. Ja, ich hoffe, dein Hirn qualmt jetzt nicht zu sehr und ich konnte dir da echt ein bisschen was mitgeben. Ja, wie man an Impulskontrolle und Selbstregulation rangeht, dass man es eben kleinschrittig macht, nicht mit Fremdkontrolle verwechseln sollte und mit dem Topfdeckel, der oben drauf kommt. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut klar geworden und das ist auch das, was ich transportieren wollte, dass es nicht die Impulskontrolle gibt und die einfache Antwort auf dieses ganze Konzept, was in der Hundebubble damit gemeint ist, ist, glaube ich, auch klar. Und ja, ich freue mich wie immer auf den Austausch. Es war eine wuselige, aber diesmal längere Folge. Ich hoffe, du konntest alles erledigen und ich konnte dich unterhalten dabei. Ja, ich habe jetzt erstmal fertig und ich glaube, alles Wichtige gesagt für den Moment. Später fällt mir wieder was ein, ich weiß es jetzt schon. Ja, ich glaube, ich belasse es jetzt dabei und wir hören uns nächste Woche wieder, beziehungsweise freue ich mich eben über den Austausch, wenn du dir die Folge angehört hast. Bis dann, tschüss.